So, hallo. Ich erkläre euch heute, was zu russische Drohnen zerlegen für Anfänger. Das Thema habe ich noch nie in einem Vortrag erklärt. Also ich habe es zigmal irgendwelchen Leuten direkt erklärt, was wir da treiben und warum. Aber das ist das erste Mal, dass es ein Vortrag ist. Plus, ich halte relativ selten Vorträge, einfach weil ich da sonst immer keine große Lust zu hatte. Das heißt, wenn ihr mich nachher seht, gebt mir gerne Feedback. Habt ihr es verstanden? Was hättet ihr gerne mehr gehabt oder wie auch immer? Weil ihr seid jetzt so meine hübschen Beta-Tester hier und dann kriegen die nächsten einen richtigen Vortrag. So in etwa geht das los. Okay, ich habe auch nicht ganz so viele Folien gemacht. Ich habe vorhin im Speaker-Dingen gehört, manche haben für einen 50-Minuten-Vortrag 96 Folien. Da hatte ich Sorge, dass das wie so ein Wackelgif endet. Ich habe 10. Das heißt, die Folien sind nicht wahnsinnig beeindruckend, sondern ihr müsst zuhören. Ich dachte, hier bei dem Publikum geht das gut. Erstmal, wer bin ich? Mein Name ist Enno Lenze. Ich bin eigentlich Museumsdirektor im Berlin Story Bunker und bin aber viel in Krisen- und Kriegsgebieten. Bin seit dem 15C3 auf Chaos-Events unterwegs. Und so an chaosbezogenem Kram hatte ich 2002 den Hacktrain organisiert. Das war so ein Schienenbus, der am Ende vom Ruhrgebiet und Rheinland bis zum Kongress in Berlin fuhr. Und wir haben damals so verrückte Sachen gemacht wie Wi-Fi im Zug. Das war so echt Bleeding Edge Kram sozusagen, betrieben mit zwei richtig hochwertigen Generatoren, die vorne und hinten dran geklebt waren. So. Und die letzte lustige Sache, wo wir Sachen hin und her transportiert haben, 2023 haben wir einen abgeschossenen russischen Panzer von der Schlacht um Kiew da eingesammelt und vor die russische Botschaft in Berlin gestellt, sozusagen Return to Sender. Die Russen hatten gesagt, sie werden ihre Panzer bis Berlin bringen und auf ein paar Panzern, die nach Kiew fuhren, stand sogar bis Berlin. Und dann dachten wir, okay, wir sind ja alle hilfsbereite Menschen, also wir helfen euch da gerne, ne? Kam nicht so gut an. Also es hat mir drei tolle Ergebnisse gebracht. Zum einen, irgend so ein russischer General hat auf Telegram geschrieben, dafür knallt er mich ab. War aber wie immer eine leere Versprechung. Das zweite war, die AfD hat im Parlament eine Anfrage gestellt, wie ich mich eigentlich finanziere. Das ist so echt mein größter Erfolg bei dieser Nummer, würde ich sagen. Weil die haben Lebenszeit verschwendet für so eine Scheiße. Also, und in der Zeit, der die das machen, machen sie nichts anderes Schlimmes, ne? So, und das dritte war, das russische Außenministerium hat mich sinngemäß als irgendwie so einen blöden Agitator oder so bezeichnet. Es gibt jetzt ein offizielles Dokument vom russischen Außenministerium, in dem ich offiziell als blöd genannt bin. Sagt sehr geil. Also man braucht ja Ziele im Leben und da würde ich sagen, bin ich gerade führend. So. Kommen wir aber zum Thema, Drohnen in der Ukraine. Also ich denke, ganz grob habt ihr mitbekommen, dass da ein Krieg ist, dass da Drohnen benutzt werden und dass die Lernkurve unglaublich steil ist. Aber zu so ein paar Zahlen, weil ich immer wieder merke, selbst Leute, die dem so halbwegs folgen, ihr kennt das ja mit so Nerd-Themen. Ich denke, man kennt das alles, andere kennen es nicht. Deswegen nochmal so ein bisschen grobe Erklärung. Zu allen Zahlen, Daten und so, die hier im Vortrag vorkommen, klar, da gibt es immer Schätzungen von bis. So richtig mit einem Klick-Counter hat das nie jemand gezählt, aber dass man die Größenordnung mal hat. Ganz grob seit Beginn der vollen Invasion, also seit 2022, weil davor Drohnen kein so großes Ding war, sind rund 10 Millionen FPV-Drohnen benutzt worden. Also sowas wie ihr da hinten seht, so diese vier Propeller und irgendwie eine Bombe dran. Ungefähr 1 Million Aufklärungsdrohnen, also klassischerweise so DJI-Dinger oder so, also auch Quadcopter mit einer Kamera, aber halt mit dem Ziel, sie wieder zu verwenden. Ungefähr 250.000 Shahed-Drohnen, das sind diese dreieckigen mit 3,5, 4 Meter Spannweite, die inzwischen mit Jettriebwerken so 600 km/h fliegen. Und so 150.000 Sala und sowas, das sind wie so nur Flügeldrohnen, die so aussehen wie so Gleiter mit einem kleinen Propeller dran. Also haben wir jetzt ganz grob 12.000 wäre schön, 12 Millionen Drohnen in ungefähr 5 Jahren. Und nur so zum Größenvergleich, ich glaube, bei allen Kriegen davor war man irgendwie so im vierstelligen Bereich, welche Drohnen über den ganzen Krieg benutzt wurden, weil es halt so ein paar teure Aufklärer irgendwas war, aber eben nicht wie hier. an so sonnigen Tagen im Sommer, wenn man gut fliegen kann. Übrigens hier mal dem Bildungsauftrag nachkommen, Bombenwetter heißt es, ne? Weil keine Wolken da sind, weil man bomben kann, das ist der Ursprung. Das heißt, wenn wir Bombenwetter in der Ukraine haben, haben wir an Tagen so 5.000 bis 6.000 FPV-Drohnen, die da an einem Tag Einweg fliegen. Ganze Menge, ja. So, kommen wir zum allerwichtigsten Ding. Wenn ihr mal überlegt, ihr wollt so eine russische Drohne haben und zerlegen. Das ist mein Kollege Wieland Giebel und der zeigt hier sehr schön, wie kriegt man so eine Scharhead. Und so blöd es ist, das ist, wie wir die Dinger bekommen. Man muss in die Ukraine fahren. Das ist Punkt 1. Das ist überraschend einfach. Man steigt in Flixbus-Zug oder Auto und fährt rüber. Das ist viel unkomplizierter, als man meint. Da muss man vor Ort fragen. Und da gibt es ein paar lustige Sachen. Also wenn man da hingeht und sagt, kann ich die Drohne haben, dann heißt im Normalfall ja, wenn die keinem gehört. Das mag erstmal blöde klingen, aber wir hatten so Sachen wie, dass wir an einer Straße vorbeikamen und neben der Straße waren abgeschossene Panzer, die offensichtlich so mit einem Bagger oder so, so alle an den Straßenrand geschoben worden waren. Und davor war so ein Schild, also wirklich wie so reingenagelt auf Ukrainisch. Und dann haben wir halt irgendwie den Übersetzer angemacht und dann stand da, die Panzer darf man nicht mitnehmen, die gehören schon jemandem. Okay. Ich glaube, so eines der lustigsten Schilder, die ich je im Krieg gesehen habe, weil irgendjemand wohl dachte, die nimmt er noch mit. Und das heißt, man fragt, dann kriegt man so eine Art Genehmigung, dass man da rumrennen darf. Da geht es einfach nur darum, in diesen Frontgebieten, wo so Drohnen runterkommen, da soll halt nicht jeder rumrennen. Und die Hauptsache ist, dass es wie so ein Haftungsausschluss ist. Also da steht drin, wenn du hier irgendwie, also wenn du abgeknallt wirst, ist eh dein Problem. Aber wenn du so angeschossen wirst, dann ist es auch dein Problem, weil dann holen wir dich nicht raus, wenn es zu gefährlich ist. Und da wollen die nur sicher sein, dass man das vorher versteht. Dann, wenn man Drohnen finden will, schön Sport machen. Ihr glaubt nicht, wie motivierend die Ukraine ist, um Sport zu machen. Ich war jetzt bis Mittwoch da. Ich habe viel gejoggt, bin viel Treppen gelaufen, habe wie so auf den Boden legen und wieder hochkommen gemacht. Das sind alles so Dinge, die man lernt, wenn die Drohnen hinter einem her sind. Also wenn ihr faul seid, gerne Sport machen wollt, geht dahin. Es ist sehr motivierend, wenn man diese Propeller hört. Man glaubt nicht, wie schnell man rennen kann. Dann ist das Wichtige, es ist wirklich kein Scherz, wir haben so eine Rolle mit unseren Aufklebern bei, also mit Berlin-Story-Aufklebern und wenn man an der Drohne ist, haut man erstmal einen drauf und sagt, meine, also bevor hier einer hingeht, ich hab die. Und viele von den Drohnen haben Sprengstoff drin, also die Scharhead da oben, die hat so 100 Kilo Sprengstoff und nur um das mal einzuordnen, das heißt, dass man so 1 bis 2 Wohnungen in einem Hochhaus wegbombt damit, also da ist dann einfach ein Loch im Haus. Das heißt, wir müssen erst fragen, ob da noch Sprengstoff drin ist und dann entweder ist es der Nachrichtendienst oder die Armee oder wer auch immer, irgendjemand von denen kommt, dann sagt man hier, ich habe eine Drohne gefunden, könnt ihr bitte gucken und dann nehmen die den Sprengstoff raus und sagen, hey, kannst du mitnehmen. Ist relativ einfach dann. Oder was heißt relativ einfach? Es gibt so Detailprobleme, wie wenn man zum Beispiel mit so einem Landcruiser fährt, denkt man, das ist ein großes Auto, bis man versucht, eine 4 Meter Drohne in den Kofferraum zu kriegen. Ja, geht. Also immer schön Sokobahn spielen, dann lernt man das. Allgemein erkläre ich morgen noch was zu Kriegsgebieten, Kriegsgebiete in Theorie und Praxis. Also wenn euch das interessiert, wie kommt man hin, was gibt's zu essen und warum sollte man da überhaupt hingehen und so weiter. Das erkläre ich alles morgen noch mal ganz in Ruhe. So. Jetzt zum wichtigen Teil, Drohnen zerlegen und dokumentieren. Das heißt, beziehungsweise ein Punkt hier noch, die Dinger müssen wir dann halt, also klar, zerlegen und dann auch irgendwie einen Großteil davon nach Deutschland schaffen. Das ist auch überraschend einfach, da gibt es immer viele Fragen zu, Kofferraum auf, Drohne rein, Kofferraum zu und dann über die Grenze fahren. Man braucht nur ungefähr so einen Stapel Papierkram dafür. Das Gute ist aber, wenn man schon mal einen ganzen Main-Battle-Tank über die Grenze geschafft hat, dann sind Drohnen echt nur noch so die Kinderklasse, was Papierkram angeht. Da man lernt ja. Und der Hauptpunkt ist halt, ich habe damit ja auch keine Erfahrung. Ich habe sowas nie gemacht, sondern ich habe halt angefangen, die Sachen anzugucken und fertig. Und ich laufe zwar seit langem auf Chaos-Events rum, das heißt, ich habe grundsätzlich eine Idee, was ist eine Platine, da fließt Strom, da sind Dinge, da gibt es irgendwie eine Firmware, da kann man es aussehen, bla bla bla. Aber das ist ja alles Also ich verstehe, was andere Leute da tun, oberflächlich. Ich bin jetzt kein Experte für den Kram. So, und dann ging es los. So eine der ersten Ladungen, die wir mitgebracht haben, seht ihr da. Also das Lustige ist, unter diesem Tisch, unter dieser grauen Folie, die wir auf dem Tisch haben, verbirgt sich so ein geiler Bibliothekstisch von 1850. Und im Meetingraum bei uns. Und damit der halt nicht von diesen Drohnenteilen beschädigt wird, kriegt er so eine Plastikplane drauf. Also es ist eigentlich auch ein lustiges Setting. Und der allererste Punkt ist so, was haben wir hier? Das heißt, man nimmt alles mit, wo man die Finger drauf kriegen kann, ne? Und schmeißt alles erstmal ins Auto und achtet drauf, dass es nicht explodiert. Aber das war's dann auch. Und ich meine, hier so im Clubumfeld gibt es ja Leute, die sowas beruflich machen. Man nimmt einen Kasten, man guckt, was der tut. Die haben aber alle mehr Ahnung als ich. Ich stand also mit ein paar Kollegen davor, und da war ich der mit dem meisten Wissen. Ich konnte sagen, das ist eine Platine. Und haben gesagt, oh. Also so ein bisschen wie bei IT-Crowd, wenn man sagt, das ist das Internet. Und da endete mein Wissen so relativ. Also war die erste Idee mal so grob sortieren. Und man sieht ja in der Mitte, das ist offensichtlich so eine Art Drohne, das ist eine Lancet-Drohne, eigentlich nicht, ist Loitering Ammunition, aber ich meine, es fliegt und es hat Elektronik drin, so, ne? Dann irgendwelche Geräte, Kästen mit Steckkarten und so weiter drin. Und dann Minen. Die Minen wurden uns garantiert, dass die demilitarisiert sind. Ist auch übrigens sehr lustig. Wenn man über so Sachen später berichtet, schreibt, über Kriegsgebiete und alles, ihr könnt alles noch so genau erklären, euch noch so viel Mühe geben, es interessiert fast keinen. Außer ihr macht unglaublichen Blödsinn, dann ist das der Renner auf Social Media. Weil wir hatten so eine Panzerabwehrmine, so eine große, die so ein Magnetfeld erzeugt, und wenn der Panzer rüberfährt, explodiert die. Und die war in meinem Kofferraum, ich habe sie ins Büro gepackt und habe gesagt, die ist demilitarisiert. Und der Kollege sagte, ich glaube nicht, weil die ist ganz schön schwer. Also haben wir ins Datenblatt geguckt und da steht, wenn die 6 Kilo wiegt, ist der Sprengstoff drin. Wir haben gesagt, sag, warte, bevor wir loslegen, ich filme das Ganze, so wenn es das letzte Video ist, soll es wenigstens gut sein. Da haben wir die Waage geholt, so eine geile Küchenwaage, und gesagt, okay Leute, guckt zu, wenn das Ding jetzt 6 Kilo oder mehr wiegt, haben wir ein echtes Problem, vor allem wenn wir irgendwelche magnetischen Sachen in der Nähe haben. Haben das draufgestellt, es waren 2,5 Kilo. Sagt, okay, gut, wir sind sicher. Dieses blöde Video hat mehr Reichweite gekriegt als alles, was ich je zu diesem Thema sonst irgendwie veröffentlicht habe, ne? Ja, alle haben nur darauf gewartet, dass es explodiert. Aber okay. So. Dann hat man also so Kram da und fängt an, das zu zerlegen. Also ich meine jetzt wirklich erstmal so Schrauben auf, Steckkarten raus, irgendwie mal gucken, erkenne ich irgendwie ganz grob so, was ist das? Ist da ein Antennenanschluss? Ist da eine Festplatte, ein Speicher, irgendwas in der Art, ne? Und dann haben wir überlegt, ey, diese ganzen blöden KI-Bots, die nutze ich sonst nicht viel. Haben wir zum Beispiel ein Foto von sowas gemacht, sagt, was ist das? Sagt das, das sieht aus wie der Bordcomputer von einer KH-101 Cruise Missile. Ich dachte, okay. Ist überraschend, was die KI alles kennt. Stimmte auch. Und dann haben wir so weitergemacht und bei manchen Sachen war es nicht so präziser, dann sagt zumindest, das sieht aus wie ein Videosender oder das sieht aus wie irgendwas, also dass man so eine Idee hat, in welche Richtung das geht. Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, also bei ein paar Sachen war auch einfach. Ein Kollege sagt, boah, ich glaube, das hier ist ein Thermalgerät, also so ein Wärmebild-Nachtsichtgerät, was die Franzosen 2021 gebaut haben. Sagt, okay, wie kommst du drauf? Sagt er, ja, weil der Garantiesticker drin ist. Also zum Teil ist es echt nicht so, wie man denkt, wie man an die Informationen kommt. Aber irgendwann hat man dann halt auch, oder ich zumindest sehr schnell, meine Wissensgrenze erreicht. Das heißt, ich kann dann irgendwie Kram googeln und lesen und so weiter, aber ne, um sowas ernsthaft anzugucken, braucht man ein Wissen, was sich halt über Jahre aufgebaut hat. So, also das kennt man ja auf den Events hier, das fällt nicht vom Himmel. So, und dann ist ja das Gute, dass wir uns hier im Clubumfeld bewegen. Und da sagt, Leute, sagen wir mal, also Frage für einen Freund. Wenn man so ein Steuergerät von einer Cruise Missile gefunden hat aus einer russischen, wer könnte einem sagen, wie das genau funktioniert? Und ihr glaubt nicht, wie schnell sich die Leute melden und lange Strecken zurücklegen, um sich das anzugucken. Da hatten alle Spaß dran. So, das heißt, ich musste auch unglaublich viel lesen, lernen, machen und so weiter. Also ich habe immer schön mitgeschrieben. Und es gibt ein paar Sachen, die relativ einfach zu erklären sind. Ich weiß gerade nicht, seht ihr den Mauszeiger? Nee. Aber ihr seht ja, da ist so ein kupferfarbenes Gehäuse mit Steckkarten. Das nur mal als Beispiel. Das ist das erste Steuergerät von einer Shahed-Drohne, noch von der iranischen, bevor die Russen das gebaut haben. Das ist sowas, warum man mit Nerds arbeitet, die Ahnung haben. Nerd guckt an, sagt, boah geil, das ist iranisch. So auf den ersten Blick. Sagt, okay, warum? Sagt da, das Design ist nicht Ami und nicht russisch. Ist relativ einfach in der Branche, dann ist es iranisch. Nur ein Punkt dazu, es war halt so ein fettes Gehäuse mit mehreren Steckkarten drin. Und er sagte, gut, das ist wartungsfreundlich, wiederverwendbar. Das sieht aus wie Industriesteuerung. Das heißt, das ist etwas für ein wiederverwendbares Produkt. Sagt, nee, ist für eine Kamikaze-Drohne. Sagt, okay, aber warum baut man das so? Langer Rede, kurzes Ende. Am Ende kam raus, die haben ganz viel Texas Instruments, diese TMS 320 Chips, die also fast überall drin sind, darin benutzt. Wahrscheinlich war es so, die haben es genau so gebaut, dass es aussieht wie eine Industriesteueranlage. Ist auch ein spannendes Detail, da ist bleifreies Lötzinn drauf. Und das sind so die Kleinigkeiten, die wichtig sind. Das heißt, es ist wahrscheinlich in China produziert auf einer Anlage, die halt sonst für EU-Markt oder sowas produziert. Also irgendwie bei so einem kommerziellen Platinenbestücker. Und wahrscheinlich war das Design so, weil zum einen die Iraner wissen, wie es geht, und zum anderen, wenn man es irgendwo produzieren lässt, sieht es nicht aus wie ein Steuergerät für eine Einwegdrohne, sondern es sieht wie irgendwas anderes aus. Das sind also Sachen, die man dann lernt. Wir haben dann angefangen, da in unserem Meetingraum, wo wir das häufig zerlegen, allmögliches Equipment zu kaufen. Es fing an mit einfach so einer Fotobox, dass man ordentliche Fotos macht. Und dann diese 100 Schraubendreher-Sets, dass man jede komische Schraube aufkriegt, ein Dremel zum Ausbohren und auch so Geräte zum Testen von Antennen. So, was tut diese Antenne oder wofür ist die gut und sowas. Und da gibt's auch ganz lustige Sachen, ein bisschen anderes Thema, aber verwandt. Es gibt halt verschiedene Drohnendetektorengeräte, mit denen die Leute jetzt in der Ukraine mal rumlaufen, und die versprechen die wildesten Sachen. Das Allergeilste, was auf den Geräten steht, ist der Empfangsrange, also aus welcher Reichweite sie eine Drohne empfangen können. Ich denke, mein Wissen über Funktechnik ist begrenzt. Ich glaube nicht, dass es vom empfangenden Gerät abhängt, wie weit die Reichweite ist, aus der ich die Drohne empfangen kann. Aber gut. Und dann habe ich angefangen, diesen schönen Antennentester mitzunehmen und zu gucken, kann diese Antenne überhaupt annähernd diesen Frequenzbereich abdecken, der draufsteht? Und überraschenderweise fast nie. Aber auch das ist halt ganz gut, sowas dann mal zu lernen. Das heißt, inzwischen haben wir so einen Stapel mit Equipment, was ich vorher nicht kannte. So, dann hat man also diesen ganzen Kram da liegen und man fragt sich, was ist das? Manchmal steht es einfach drauf und manchmal haben die angefangen, die Chips sozusagen entweder einfach zu überkleben oder so ein bisschen abzufeilen oder irgendwas. Dann gibt es so verschiedene Sachen, wie wir angefangen haben zu gucken, was ist das? Zum einen auch ganz dämlich, echt wieder so ein KI-Ding, sagt man, da ist ein Chip, was tut der? Was tut der wahrscheinlich? Wofür ist der da? Und zumindest bei vielen Designs klappt das. Und dann eben so Sachen wie Chip abschrubben, Mikroskop, Kameras, alles Mögliche, um noch irgendwelche Bruchstücke von Beschriftungen davon zu bekommen. Wir haben dann auch oft die Hersteller angeschrieben und gesagt, also hier, ne, wir schreiben immer relativ viele Artikel über das Zeug auf unserer Homepage, und haben dann zum Beispiel Texas Instruments gesagt, hey, ich sehe, der Export läuft, in der Hälfte der Produkte hier sind eure Chips, wisst ihr warum? Und die haben uns lang und breit erklärt, wie sie wirklich versuchen, das einzuschränken, nur sie sagen, hey, weißt du, so ein billiger, einfacher Chip, jetzt kein Spezialkram, den gibt's milliardenfach auf der Welt. Wir versuchen, das im Griff zu halten, aber geht nicht. Aber wir reden wirklich von kleinen Bauteilen, die, wenn sie nicht von Texas Instruments kommen würden, dann würde sie von irgendwo anders kommen. Also nichts super Geheimes. ST Micro haben wir oft gefunden. Das war sehr lustig. Den habe ich eine Anfrage geschickt, ob sie sozusagen ein Statement dazu haben. Sie haben nie geantwortet, aber seitdem bin ich auf ihrem Kunden-Newsletter. Das war auch eine interessante Reaktion. Und so doof es ist, zum Teil packen wir dann die Bilder auf Social Media und sagen, pass auf, das ist der Kontext, hat jemand eine Idee, was das tut oder warum das so aufgebaut ist. Das ist auch überraschend viel, was Leute da finden, wissen oder wir hatten einen Bauteil, irgend so ein Keramikbauteil, wo alle gesagt haben, sie haben so eine Idee, was das tut, aber sie wissen nicht, welches das genau ist. Dann haben wir halt ein Foto gemacht mit diesem Lineal dran und haben ja gesagt, kennt jemand dieses genaue Bauteil? Es hat halt ein paar Tage gedauert und hat einer genau das gefunden. Und das funktioniert halt auch super. Oder so Sachen wie, wir haben in einer Drohne dann von Texas Instruments so KI-Chips gefunden. Und also so ein ganzes Board mit irgendwie 8 GB RAM und irgendwie so ein paar Chips drauf und einer Kamera mit 25-fach optischem Zoom und so. Und eine 500 GB Festplatte. Und die Festplatte angeschlossen, da stand, die ist irgendwie leer. Okay. Und da habe ich gesagt, wenn die Festplatte mir sagt, sie ist leer, keine Ahnung, also so mehr als irgendwie so die handelsüblichen Tools, um eine SD-Karte wiederherzustellen oder so, habe ich dann auch nicht drüber laufen lassen. Aber sagt, wie gut, dass wir im Club-Umfeld sind, also direkt an die Experten für Datenrettung geschickt und gesagt, du, ich weiß ja nicht, wie eure Restriktionen mit ausländischen Dingen sind oder mit Embargos. Also sagen wir mal so, mir ist meine Drohne hingefallen und da ist diese Festplatte rausgepoltert. Ist nicht mehr gut lesbar, kannst du mir helfen? Und das ist noch im Prozess, aber wir drücken gerade die Daumen, dass auf dieser 500 Gigabyte Platte irgendwas Spannendes ist, weil ich denke, man baut keine, also bei den heutigen Preisen baut man keine 500 Gigabyte SSD irgendwo ein, wenn es nicht wichtig ist, ne? Das heißt, hoffen wir, dass da irgendwas Spannendes kommt. Dann die Frage, was finden wir eigentlich? Wir finden sowas, das ist die Gerbera-Drohne, die ist eine Nummer kleiner als die Shahed. Davon haben wir inzwischen, glaube ich, 2 in Berlin, verschiedene Modelle auch. Was wir sehr viel finden, sind halt schusssichere Westen, Helme, Essenspakete, auch so Rasierkits und alles Mögliche von der russischen Armee. Ist wirklich irre. Bei den ballistischen Sachen machen wir oft Beschusstests. Teilweise kann man sich die sparen. Also wenn ihr mal eine schusssichere Weste findet und da sind Pressspanplatten drin, kann ich euch direkt sagen, da erübrigt sich jeder Beschusstest. Oder auch so Sachen, das mag für die Person traurig gewesen sein, aber es ist halt im Nachhinein ironisch. Es gibt so Stauverbände, Tourniquets, die macht man dran, wenn man eine Schussverletzung hat, um es so abzuschnüren. Das heißt, man muss die schnell greifen können. Pro-Tipp, den wir an gefundener Ausrüstung gelernt haben, nicht mit Kabelbindern festmachen an der Ausrüstung. Gehen die nicht gut ab, offensichtlich. Oder auch so Helme, wenn man so einen Helm sieht, der vorne und hinten ein Loch hat, dann weiß man auch, das ging nicht gut. Also es ist echt übel, also wie die da verarscht werden. Dann die MREs oder EPAs, also so Soldatenessen-Kits. Zum Teil war auch Holz drin, also Holzblöcke in der Packung, wenn man die aufgemacht hat. War so eine Biberration oder sowas. Und dann haben wir wirklich so ein komplettes, wie so ein Rasier- und Seifenkit und so gefunden. Und die Ukrainer haben uns gesagt, probier das nicht aus. Da ist immer irgendeine Scheiße drin, aber das klappt nie. Und er sagt, ach komm, da haben die Hautcreme so ein bisschen auf die Haut gemacht und wir haben alle Ausschlag bekommen. Also es ist wirklich, also wenn ihr mal irgendwelche Memes dazu seht, die stimmen quasi alle, die man irgendwie dazu findet. Es ist richtig übel. Gut, dann finden wir natürlich Drohnen von FPV-Drohnen, Shaheds, Sala, Supercam, die Riesendinger, alles, was man findet. Wir haben ein geheimes FSB-Funkgerät gefunden mit so einem richtig geilen, so einem Hologrammsticker, so das Pendant zum BSI bei uns, also so geprüft und bla bla bla. Und drin war wieder ein Texas Instruments Chip. Wir finden aber auch so ganz billige AliExpress PMR-Funkgeräte, irgendwie sowas, also zuhauf. Das Geilste war, wir haben Jet-Triebwerk gefunden von einer Cruise Missile, das ist so groß. Und genau genommen kann man die Cruise Missile nuklear bestücken. Das heißt, wir haben gesagt, also zumindest für die Überschrift, wenn wir es bewerben, sagen wir so, ein Atombombentriebwerk könnt ihr hier mal anfassen. Aber halt wirklich komplett alles dran. Das Lustigste war, wir wollten einen Marschflugkörper KH-101 haben, weil die meisten Leute können sich schlecht vorstellen, was heißt das, wenn man eine 7,5 Meter lange Rakete mit einem Meter Durchmesser hat, also von der Wand bis hier so. Sowas ins Museum hängen wäre beeindruckend. Also haben wir die Ukrainer gefragt, habt ihr sowas, können wir das haben? Und die haben gesagt, ja klar, nimm mit. Dann haben wir die Behörden in Deutschland gefragt und die haben gesagt, nein, ganz sicher nicht. Also haben wir uns den größten 3D-Drucker gekauft, den wir finden konnten, so einen 1-Kubikmeter-Drucker. Und wir haben das Ding jetzt wirklich gedruckt. Ich habe vorher nie einen 3D-Drucker gehabt. Und wir haben, also die 3D-Drucker haben, werden das Problem verstehen. Wir haben 250 Kilo in einem halben Jahr gedruckt für ein Objekt. Wir sind durch diverse Druckköpfe gegangen und Gummibänder und ich weiß nicht, was alles kaputt gehen kann an so einem Drucker. Und wir haben dann auch dem Hersteller geschrieben und gesagt, du, sorry, aber irgendwie, also wir sind inzwischen bei 400 Kilo in nicht mal einem Jahr und das Ding macht echt langsam, irgendwie hat das Ermüdungserscheinung. Und die haben uns gesagt, dass der normale Benutzer eher 20 Kilo im Jahr druckt. Okay. Ja, und jetzt haben wir aber so das Ding halt gedruckt in Einzelteilen und so weiter. Eine der abgefahrensten Sachen war auch eine lange Geschichte, um es kurz zu machen. Die Russen haben eine Stealth-Drohne gebaut. Sie sagen, es ist Stealth, alle anderen sagen, wir können die sehen. Und das Ding ist aber so groß wie ein Jet, also wirklich so wie ein kompletter Kampfjet. Ist super schlau. Ein Pilot fliegt seinen Kampfjet und mit einem zweiten Stick die Drohne. Die hat keine KI, sondern der muss beides gleichzeitig fliegen und nicht ineinander krachen und sich nicht selber abschießen. Und genau der letzte Punkt hat nicht funktioniert. Bei dem einzigen Flug, den diese Drohne je gemacht hat, hat leider der Pilot aus Versehen seine Drohne abgeschossen. Die ist runtergetrudelt in der Ukraine und ein Kollege von uns stand dann und sagt, ey, hier kommt was runter. Dann ist er hingefahren. Es war wirklich in einem nicht so bequemen Bereich. Da war dann irgendwie Militärgeheimdienst, der normale Geheimdienst, die Armee, die Polizei. Und alle fingen an, Teile zu klauen erstmal. Und dann sagt einer, warte, die haben eine Cruise Missile gestartet, die bombardieren jetzt das Zielgebiet, also hier die Absturzstelle, damit niemand Teile klaut. Also haben alle schneller Teile geklaut. Dann haben sie es wirklich bombardiert und alle bekannten Teile, bis auf eins, sind irgendwo beim ukrainischen Geheimdienst und eins ist bei uns. Das heißt, und es gibt keine von den Drohnen mehr, es war die einzige. Das heißt, das ist das seltenste Ding, was wir je haben. Leider haben wir so ein Stück Metall. Also es ist nicht beeindruckend, aber es ist so der heilige Gral. Das hat niemand. So, ich muss ein bisschen Hop-Hop machen. Also das Ergebnis, ganz grob. Alle 2 bis 3 Monate ändert sich bei diesen Drohnen irgendwas Relevantes. Also der eine erfindet was, der andere hat eine Gegenmaßnahme. Also es fing an mit Drohnen auf 5,8 Gigahertz, die Videosender, Drohnendetektor. Drohnen auf 2,4 Gigahertz, Drohnendetektor mit 2 Frequenzen. Frequenzhopping, das erkennen. Jammer gegen die Funkwellen. Dann irgendwie Glasfaserdrohnen und so weiter. Aber so alle 2 bis 3 Monate passiert irgendwas, wo man sich anpassen muss. Dann Sanktionen. Es gibt spezielle wasserfeste Superspezialstecker, die wurden sanktioniert. Die haben wir dann auch nicht mehr gesehen. Stattdessen benutzen die so einen Bananenstecker wieder oben. Das heißt, die Sanktion grundsätzlich wirkt. Dieser Spezialstecker wird nicht benutzt, aber die Drohne fliegt weiter mit einem seriellen Port oder sowas dran. Das heißt, die Sanktionen sind so halb-halb. Wir finden ohne Ende TMS-320-Chips von Texas Instrument und Nvidia-Chips. Wir finden inzwischen die Drohnenfunken auf 50 bis 7800 Megahertz. Und Kollegen sagen, sie haben jetzt auch schon 9 Gigahertz-Dinger gefunden. Die hatte ich aber noch nicht in der Hand. Das heißt, es kamen neue Projekte für uns. Jammer-Testen und Drohnen-Scanner-Testen. Auch nochmal ein eigenes Feld, sehr lang. Und was wir da alles finden und so, dokumentieren wir halt im Museum und in Artikeln, die ihr einfach auf der Homepage lesen könnt. So, meine Lernkurve, das ist so ein Teil von dem, was wir im Museum haben. Also von unten nach oben, da stehen irgendwie Molnja, Interceptor-Drohnen, hinten hängt ein Gleitbombenkit, dazwischen ist eine Sala Supercam. Oben ist ein Prototyp, den wir nicht identifizieren konnten, Glasfaserdrohne. Wir haben echt so, wir haben inzwischen die größte Sammlung russischer Drohnen außerhalb Russlands. Also wir haben mehr als 40 Drohnen und alle kann man angucken und anfassen. Das heißt, in den paar Jahren musste ich aus keine Ahnung, was da passiert, zu ich darf anderen erklären, mein bisschen wissen, was ich habe. Und der Punkt ist halt, man braucht quasi die Schnittmenge aus, du musst vor Ort sein, die Leute vor Ort müssen dich die Sachen klauen lassen, du musst Spaß dran haben und die Leute kennen, wie in so einem Umfeld hier, dass man irgendwas draus machen kann. Und ich glaube, weil so wenig Leute diese Punkte vereinen, machen das bisher nicht so viele andere. Und ich erkläre das immer gerne, auch in den Artikeln, weil wenn ich es erkläre, muss ich es ja vorher verstehen oder ich merke, was ich nicht erklären kann. Das habe ich nicht verstanden. Das Thema ist riesig. Meine Zeit ist halt auch begrenzt. Das heißt, ich merke immer, ich kratze so an der Oberfläche und deswegen arbeiten wir mit vielen anderen zusammen, die sich das dann genauer angucken. Boah, halbe Stunde, genau um und meine letzte Folie. Also, wenn ihr mich später noch kontaktieren wollt, ihr findet mich auf Social Media, auf Twitter, Blue Sky, Mastodon, Instagram, LinkedIn, Threads mindestens und auf allen Messengern, die man inzwischen so hat. Und ansonsten könnt ihr auf die Homepage gucken, da findet ihr mehr. Das war es soweit. Dankeschön.
So, ich sehe gerade, dass der nächste Vortrag hier um 12.50 Uhr ist. Das heißt, wahrscheinlich können wir vielleicht eine kurze Frage beantworten.
Eine gute.
Moment.
Wie viel interessiert sich tatsächlich ukrainisches Militär, ukrainisches Geheimdienst dafür, was ihr da bei euch rausfindet an den Drohnen? Also inwiefern ist das bekannt oder neue, originale Arbeit?
Das allermeiste kennen die schon, weil sie halt schneller und früher dran sind und die große Kompetenz haben. Das auf jeden Fall. Aber die sind trotzdem extrem nett und freundlich zu uns. Also wenn wir Fragen haben, dann helfen die uns. Oder wenn wir sagen, wir wollen mal in die Gegend, weil da kommt immer komischer Kram runter, dann helfen die, dass wir Zugang bekommen. Also ich glaube, die sehen uns eher wie also nicht mal wie so ein Juniorpartner, sondern so wie einer, der da unten rumrennt und irgendwelchen Kram macht. Aber sie respektieren unsere Arbeit. Aber zumindest bisher kann ich mich nicht erinnern, dass wir was gefunden haben, was die nicht wussten, weil die eben den größeren Apparat haben. Also nur, dass wir es eben veröffentlichen und die selten. Das ist halt der Vorteil.
Gut, um 12.50 Uhr kommt jetzt hier alle Reden durcheinander. Ich glaube.
Ihr seht mich da draußen, genau.